Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Wer kann wirklich so froh machen? Wer kann wirklich so tief das Herz berühren? Jesus allein, es gibt sonst niemand anderen. Und das wünsche ich uns allen noch heute, wenn wir gemeinsam Gottes Wort hören, dass sein Heiliger Geist unser Herz tief trifft, tief. Wir haben heute einen ganz besonderen Gottesdienst. Wir denken an die letzten Tage und Augenblicke aus dem Leben von Jesus, vor seiner Kreuzigung, vor seiner Auferstehung. Wir haben in der Sabbatschule gemeinsam studiert, was es bedeutet, dass Jesus gekommen ist. Das ganze Markus-Evangelium zielt wie ein Pfeil hin auf genau diesen Augenblick, der Höhepunkt seines Lebens, der Spannungsbogen, der aufgebaut wird. Und heute erleben wir tatsächlich mit, wenn wir an den Tisch des Herrn gehen, was Jesus in diesen Tagen bewegt hat. Ich möchte gerne eine andere Episode aus dieser Woche, die wir in der Christenheit auch mal Karwoche nennen, ich möchte eine andere Episode aus dieser Woche rausnehmen, dass sie uns die Augen öffnet, aber nicht nur die Augen, auch das Herz. Wenn der König kommt. Und wir haben den Text gerade schon gehört. Jesus Christus ist auf dem Weg hin nach Jerusalem, um dieses eine Ziel zu erfüllen. Der Spannungsbogen seines gesamten Lebens, seiner Mission und seiner Botschaft ist kurz vor dem Höhepunkt. Und er kommt nach Jerusalem über den Ölberg und mit ihm eine riesige Menge von Menschen. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Wenn in Israel die großen Pilgerfeste stattfinden, wo aus allen Ecken des Landes die Menschen gekommen sind, um das Pessachfest zu feiern. Die Stadt war so voll, weil es ein Gebot war seit der Zeit des Mose und danach, dass Israel sich versammeln sollte. Die Straßen waren voll, die Hügel waren voll. Es war ausgebucht mehr als die Festspiele zu Salzburg, die ungefähr 250.000 Menschen jeden Sommer begrüßen. Es gibt kaum Ereignisse, die uns das vor Augen führen kann, wenn ein ganzes Land sich versammelt. Was würde passieren, wenn plötzlich 8 Millionen Österreicher Bogenhofen die Türen einrennen? Gibt es irgendwelche Ereignisse, die wir vielleicht vergleichen könnten mit dem? Ich glaube, es gibt kaum heute Ereignisse, die so gewesen sind wie das, was damals in diesen Tagen passiert ist. Jesus Christus geht voran, ein Esel trägt ihn. Und man breitet den roten Teppich aus für ihn. Sie legen ihre Kleider auf den Boden. Sie wehen mit diesen Palmzweigen. Und sie rufen und, wenn nicht sogar, schreien, Hosianna, dem Sohn Davids, der König. Kennt ihr dieses Feeling? Könnt ihr das fühlen? Stell dir vor, du wärst in dieser Menge. Schwierig, das nachzuvollziehen. Aber vielleicht können manche von euch ein bisschen fühlen, was das bedeuten könnte, wenn ihr euch an das letzte Mal erinnert, wo ihr in einem Fußballstadion wart. Darf ich mal sehen, wer von euch schon mal in einem Fußballstadion war? Länderspiele, Bundesliga oder was auch immer? Ja. Dieses Feeling, wenn dann durch die ganze Menschenmenge einmal die Welle durchgeht. Ihr wisst, wovon ich spreche, oder? Dieses Feeling, aber wahrscheinlich noch viel kolossaler, muss das gewesen sein. Aber der Sprechchor war nicht irgendein Fußballverein, sondern es war Hosianna, dem Sohn Davids, der König. Alle jubeln, nur einer weint. Jesus, was ist los? Alle feiern dich und du weinst. Ich glaube, jeder, der seine Bibel liest, wird irgendwie über diesen einen kleinen Satz stolpern müssen und sich dann die Frage stellen müssen, ey, was ist hier los? Jesus, ist das nicht der Tag, an dem du auftrittst? Naja, diese ganze Geschichte hat einen fahlen Beigeschmack, denn nicht alle haben gejubelt. Die Bibel sagt, es gab manche, die da waren, die überhaupt nicht begeistert waren, dass Jesus hier kommt. Noch dazu muss man sagen, dass die Israeliten auf einen König warteten, der vielleicht irgendwann so wie David sein würde. Denn David war der, der das Reich Israel zu einer Blüte brachte, wie es sonst kaum jemand gemacht hatte. Und genau diese alten Zeiten hätten sie gerne wieder zum Leben erweckt. Wir brauchen einen König, der auf einem Kriegsross sitzt, der sich auf den Thron Jerusalems setzt, der die Heere befehligt, wie einst König David, und wo wir endlich das Heidentum aus unserer Stadt rausbringen, nämlich die Römer. Jesus, bist du der, auf den wir warten? Sie schreien, du bist der König. Aber da gab es manche, die sich nicht gefreut haben. Und das ist auch ziemlich klar in dem Text erkennbar. Denn, und jetzt müssen wir ganz kurz reinschauen in diesen Text, da waren einige in der Menge, die Pharisäer, Vers 39, die sprachen, Jesus, bring sie zur Ruhe. Warum? Wir lesen diesen Text so, als wäre das ein normaler Text. Jesus geht auf diesen, steigt auf den Esel, zieht in die Stadt Jerusalem ein, alle freuen sich. Moment. Dieser Text ist deshalb so spannungsgeladen, weil er voller Symbole ist. Wir kennen das auch in unserer heutigen Zeit, Symbolsprache in der Politik. Ich kann mich noch erinnern, war jugendlich. Angela Merkel hatte ein besonderes Symbol, eine Symbolsprache, mit der sie immer aufgetreten ist. Und ihr könnt euch sicher alle erinnern, was das gewesen ist, ne? Ja? Merkel-Raute. Hier komme ich und ich bahne mir den Weg frei inmitten dieser ganzen Männerwelt in der Weltpolitik. Kennt ihr noch dieses Zeichen? Symbolsprache. Sobald sie dieses Zeichen gemacht hat, das war Symbolsprache und alle wussten, wir stehen auf der sicheren Seite mit unserer Kanzlerin. Es gibt auch noch andere Symbolsprache, die sehr viel aussagt. Zum Beispiel traurige Geschichte. Das Hakenkreuz. Symbolsprache bis heute. Oder auch Buchstaben. Nicht das A, sondern das Z. Symbolsprache. Sagt viel aus. Und jetzt kommen wir zu diesem Text und merken auf einmal, Jesus marschiert da ein und wir denken uns, so what? Der Text ist voller Symbolsprache, weil Jesus hier auf einem Esel nach Jerusalem reinreitet. Wir erinnern uns an die Königszeremonie, Krönungszeremonie von Salomo. Genau das Gleiche auf einem Esel. Oder als Jehu gekrönt wurde, die Ehrerbietung war doch genau die gleiche wie in dieser Szene auch. Jehu, der reinkam, alle Kleider fielen auf den Boden. Wir erinnern uns an Sacharja, wo er in seiner Prophezeiung sagt, dass der Messias-König auf einem Fohlen, einem jungen Esel, hineinreiten wird. Nicht pompös, sondern demütig. Und jetzt kommt auch noch der Text, den sie alle rufen. Hosianna, dem Sohn Davids. Der König, ein Zitat aus dem Psalm 118. Und wenn man sich den Psalm 118 ein bisschen genauer anschaut, wird man merken, das ist ein Psalm, den die Pilger sangen, vermutlich, weil sie immer zum Weg zum Passafest sangen, begleitet von ihrem König. Und der König marschierte vor. Und jetzt kommt das Besondere an diesem Psalm, dass wenn der König kam mit seinem Volk, der Psalm so singt, dass die Priester an den Türen standen und sagten, hereinspaziert, schön, dass du da bist. War das so zu dem Zeitpunkt? Der Psalm 118, den diese Leute hier alle rufen, zeigt, worum es bei Passa geht. Nämlich um die Vergebung der Sünden und die Schuld, die wegfällt. Errettung. Was meint ihr, warum die ganzen Menschenmassen dort sind? Um genau das zu feiern, nach der alten Tradition. Und jetzt kommt Jesus hierher, erfüllt Symbole ohne Ende, erfüllt sie alle. Und sie rufen, du bist der König, auf den wir warten. Mein erster Punkt, den ich setzen möchte hier. Wer ist Jesus? Jesus ist der König. Ah, du denkst dir, ist ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, überholt das Thema der Könige in unserer Gesellschaft, oder? Wann hast du das letzte Mal an deinen König gedacht in Österreich? Come on. Bei uns in Europa reden wir nicht mehr über Könige. Das ist bedeutungslos geworden. Es gibt keine Königreiche mehr, wie es in damaligen Zeiten es der Fall war. Heutzutage, wenn wir über Könige reden, dann schauen wir vielleicht in gewisse Zeitschriften rein, weil die sich dann irgendwie wieder mal über ein Königshaus Gedanken machen. Es ist eher so ein Kitsch, es ist eher so ein bisschen eine peinliche Romantik, an die eigentlich heute keiner mehr denkt. Wir haben keine Könige mehr. Aber irgendwie vermissen wir sie doch, oder? Wer hat vor 2 Jahren mitverfolgt, wie es der Queen gegangen ist bis zu ihrem Lebensende? Wer hat das so ein bisschen sich mal schlau gemacht, ein bisschen reingeschaut? Die Queen ist gestorben. Und die Zeitungen waren voll davon, obwohl die Könige, welche Bedeutung haben die Könige? Und dann kam Charles III. Und wen hat es nicht interessiert, was wird jetzt der neue König machen? Ne? Wir haben können mit Königen nichts mehr anfangen, aber irgendwie beschäftigen sie so sehr. Geh doch einfach nur mal in einen Buchladen. Und du wirst sehen, die ganzen Bücher, die Filme, alles, es dreht sich doch alles um diese Heldenfigur des Königs. Und du suchst nach diesem Held in deinem Leben, der irgendwie die Welt wieder ins Lot bringt. Ist diese Welt noch zu retten? Eigentlich bräuchten wir einen König, der das alles in die Hand nimmt und der die Welt wieder in Ordnung bringt. Und ich möchte euch eins sagen, diese ganzen Bücher, diese ganzen Filme und all das, was ihr seht, haben diese Ideen von einem König, der alles wieder in Ordnung bringen wird, weil es die Sehnsüchte von uns heute anspricht. Aber es gibt tatsächlich einen König, der diese Welt wieder in Ordnung bringen kann. Und dieser König, der reitet jetzt in diese Stadt hinein. Jesus Christus ist nicht nur ein König, er ist der König. Und die Massen jubeln, aber sie verstehen nicht, was sie sagen. Woher wissen wir das? Weil wie kann es bitte sein, angefeuert durch die Jünger und dazu noch die ganzen anderen Leute, die nicht an Jesus wirklich irgendwie geglaubt haben, sie jubeln, du bist der König. Und ein paar Tage später sagen sie, kreuzigt ihn. Wie geht denn das in meinen Kopf rein? Kann es sein, dass manche zwar lautstark auch in ihrem Leben sagen, Jesus, du bist mein König, du bist mein König, ich glaube an dich. Aber kann es sein, und da muss sich, glaube ich, jeder selber diese Frage stellen, dass solche Leute in der Gefahr stehen, nur Mitläufer zu sein, weil sie nicht verstehen, was das bedeutet, dass Jesus ihr König ist. Und plötzlich, ein paar Tage später, nach dem Gottesdienst, der vorbei ist und du der Woche wieder bist und du denkst, den kenne ich nicht. Gibt's sowas? Nicht bei uns, oder? Ah, bin ich froh. Die Frage, wie reagieren wir auf diesen König? Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Warum geht Jesus nach Jerusalem? Wir haben gesehen im ersten Punkt, wer ist Jesus? Jesus ist der König, auf den wir alle warten, der diese Welt ins Lot bringen kann. Aber warum geht er nach Jerusalem? Schaut doch nochmal rein in die Verse 39 und 40. Die Pharisäer sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sag euch jetzt mal was. Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Irgendwas muss dran sein, dass Jesus gesagt hat, ganz egal, ob die schreien oder wer anderer, die ganze Schöpfung wird schreien, wenn die hier dicht machen. Mit anderen Worten sagt er dieser religiösen Elite seiner Zeit, wisst ihr was? Die Schöpfung checkt mehr, um was es geht, als ihr. Denn irgendwie hat sie verstanden, wer hier kommt und warum ich in die Stadt Jerusalem kommen werde. Versteht ihr das nicht? Seht ihr das nicht? Wunder, Predigten, Heilungen. Ihr habt Augen und seht es nicht. Es gibt in der Bibel ein paar Textstellen, wo dieses Bild, diese Bildsprache, dass quasi anorganische Materie oder organische Materie anfängt zu schreien. Das ist ja ein Bild. Dass die Steine schreien werden, wir erinnern uns zum Beispiel an den Brudermord von Kain, wo er den Abel umgebracht hat. Wir finden dort in der Textstelle, in 1. Mose 4, genau diese Redewendung, das Blut Abel schrie bis zu mir, sagte der Herr. Eine Bildsprache. Und es gibt ein paar andere Texte im Alten und Neuen Testament, die genau diese Bildsprache hervorheben und die sagt Folgendes aus. Unrecht, was getan wurde auf dieser Welt. Der Schrei ist nach Gerechtigkeit und dass dieses Unrecht quasi gerecht wird. Gott, tu doch etwas. Und jetzt sagt Jesus, passt mal auf, ihr Lieben, zu den Pharisäern. Wenn die schweigen werden, wird diese anorganische Materie, die steinhart des Felsenwerts, die wird schreien, weil sie versteht, dass in dieser Welt Unrecht geschieht und dass dieses Unrecht wieder zurechtgebracht werden muss. Und deswegen bin ich da. Und jetzt fragt ihr euch, ja, was hat das jetzt mit uns zu tun und mit den Schriftgelehrten von damals? Es liegt doch auf der Hand. Jesus ist nicht nur gekommen, damit du einen Privatgott hast in deinem Wohnzimmer und du dir denkst, ich habe meinen Glauben, du hast deinen Glauben, bitte lass mich mit deinen Ruhe, bitte mit der Gemeinde, verschone mich mit der Gemeinde, mit diesen ganzen Menschen, ich habe meinen Glauben und das reicht doch, oder nicht? Jesus ist nicht gekommen, um Privatgott zu sein, er ist gekommen, um die gesamte Schöpfung auf den Kopf zu stellen, nämlich zu heilen. Zu heilen. Und was er sagt ist, wenn ich Steine zum Leben erwecken kann, was meinst du, was ich mit versteinerten Herzen machen kann, die leblos sind und nicht verstehen, wer ich bin, wozu ich gekommen bin? Jesus, der gekommen ist, um versteinerte Herzen zum Leben zu erwecken. Herzen? Okay, jetzt wird sentimental. Jetzt ein bisschen zum Herz sprechen, oder? Brauchen wir das? Ist das wichtig? Schaut doch nochmal in die Bibel, in den Versen 30. Ich glaube, dass Jesus diesen Punkt ein bisschen ausreizen möchte, wenn er uns sagen möchte, ich möchte dein versteinertes Herz zum Leben erwecken. Also in meiner Bibel steht hier, geht hin in das Dorf, das vor uns liegt und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Ein Füllen ist ein junger Esel, manche Bibelübersetzungen sagen, es ist ein junges Pferd, aber wir gehen jetzt mal vom Esel aus. Frage an euch. Was passiert, wenn du dich auf einen jungen Esel setzt, auf dem noch nie ein Mensch gesessen ist? Was passiert? Denk mal kurz nach. ¿Qué pasa si tú te sientas en un burrito chiquito, en el cual ninguna vez en su vida se sentó un ser humano encima? ¿Qué pasa con ese burrito? Puh. Der Esel schmeißt sich von einem Moment auf den anderen wieder raus, weil er sich denkt, was ist denn das auf meinem Rücken? So, und damit das erwickelt. Schaut, als ich hier Student war in Bogenhofen, das ist schon eine Weile her, da hat es mal zu der damaligen Zeit zwei Pferde gegeben, hier drüben auf der Koppel, und die gehörten einem Bruder. Damals war das von Optimo, der CEO, ja. Der hatte zwei Pferde gehabt und ein Freund von mir, der hatte die Aufgabe, auf diese Pferde aufzupassen. Wisst ihr was? Dieser Freund von mir hat mich damals einmal eingeladen zu sagen, hey, Alejandro, ist nicht Lust, mal mitkommen für einen kleinen Ausritt? Also, manche von euch können toll reiten, ich nicht. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und ich gesagt, ja, sicher, klar, mache ich. Bin für jeden Spaß irgendwie zu haben. Und dann bin ich auf dem Pferd gesessen und wir reiten so hintereinander. Und mein Freund, und dann geht's dahinter die Gleise und dann neben den Gleisen geht dann so ein Weg entlang an den Gleisen. Und auf einmal reitet mein Freund im Galopp mit seinem Pferd davon. Und ich sitze auf dem Pferd und auf einmal, ich hatte die Zügel in der Hand,
fängt das Pferd unter mir an, im Galopp loszureiten. Und ich dachte mir, wie soll ich mich bewegen? Was soll ich machen? Hey, bleib stehen, bleib stehen. Ich bin fast gestorben. Das Pferd ist nicht stehen geblieben, ist einfach losgeritten. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich dieses Pferd wieder zum Stehen bringen soll. Also, versteht ihr, was ich meine? Es war ein ganz traumatisierender Moment in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Das meine ich jetzt ernst. Für mich war das echt, ich hatte echt Angst. Ich hatte Angst. Und das ist ein Pferd, was es gewohnt ist, dass sich jemand draufsetzt. Was passiert also mit einem kleinen Esel, auf dem noch nie ein Mensch gesessen ist? Dieser Esel, der hält das nicht aus. Der hätte Jesus runtergeschmissen, aber er schmeißt Jesus nicht runter. Warum? Weil der, der auf dem Rücken sitzt, der Schöpfer dieses Tieres ist. Und weil der, der in dem Sattel dieses Tieres sitzt, diesem jungen Tier alle Angst wegnimmt. Alle Angst. Wo sind die nochmal durchgeritten? Auf eine schöne Aue da, bei Vogelgezwitscher? Die sind durchs Fußballstadion gegangen. In Salzburg haben die Pferde bei den Kutschieren immer solche Scheuklappen. Wisst ihr warum? Weil die das sonst nicht aushalten würden in Salzburg bei so vielen Touristen. Und Jesus reitet auf diesem Esel durch die Menschenmenge und alle schreien und jubeln. Warum zuckt der Esel nicht aus? Weil wenn Jesus in deinem Leben die Zügel in der Hand hat, nimmt er dir alle Angst. Alle Angst. Und da sind wir wieder beim Stichwort Angst. Angst? Wir haben doch in unserer aufgeklärten, modernen Welt keine Angst, oder? Wir sind doch von einem kindlich-primitiven Glauben aus der Vergangenheit befreit worden, von diesem Korsett hin zu einer Reife, zu einer Männlichkeit in unserer Gesellschaft, dass wir doch keine Angst mehr haben, weil man kann alles rational erklären in dieser Welt. Alles hat Ursache, Wirkung. Also wir haben doch keine Angst, oder? Kleiner Reminder. Kommt der klitzekleines Ding vorbei und steckt die ganze Welt an und bei uns bricht die Welt zusammen. Schon vergessen? Ist ganz gut, wenn wir das vergessen, glaube ich. Wir haben Angst und die Angst sitzt uns als Menschen so in den Knochen. Kleines Gedankenexperiment und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Angst haben wir gerade dann, wenn wir Dinge, denen wir existenziellen Wert in unserem Leben beigemessen haben, wenn diese Dinge, auf die wir uns so verlassen haben, die unsere Hoffnungen sind, auf denen wir so bauen, für die wir leben, weil sie uns irgendwie wieder so viel zurückgeben, wenn die Dinge plötzlich wegfallen. Wenn diese Dinge zerbrechen und sie nicht mehr in deinem Leben sind, denk einfach an irgendeine Beziehung, die du hattest. Du hast alles auf diesen Menschen gesetzt und dachtest, ohne diesen Menschen kann ich nicht leben. Und auf einmal ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Und auf einmal merkst du, du bekommst Angst. Denn da habe ich mir doch das rausgeholt, wonach ich so gesehnt habe. Oder vielleicht manche von uns das Geld. Wir haben dem Geld in mancherlei Hinsicht einen übergeordneten Wert beigemessen und wir meinen, dass wir dann Sicherheit im Leben haben, weil wir suchen nach Sicherheit. Und was ist, wenn plötzlich der Job wegfällt, du keine Beförderung mehr bekommst? Oder vielleicht, was ist, wenn du zum Beispiel danach lächst, so wie jeder, angenommen zu werden und Annahme zu erfahren, Wertschätzung, und du dir diese Annahme und Wertschätzung holst, vielleicht in deiner Arbeit oder vielleicht von dem, was deine Familie von dir denkt, vielleicht von dem, was du erreicht hast aufgrund deiner Leistung, und du hast dem so einen wichtigen Wert in deinem Leben beigemessen und plötzlich, zack, jemand anderer hat eine bessere Leistung erbracht als du und du stehst im Schatten dieser Person. Was ist, wenn diese Dinge wegfallen? Da bekommen wir plötzlich Zorn. Und teste dich einfach mal selber. Frag dich doch einfach mal, wofür gebe ich mein Geld aus? Wenn du gerade nichts zu tun hast und keiner dich sieht und die Aufmerksamkeit nicht auf dich gerichtet ist, an was denkst du? Was sind deine inneren Beweggründe, Motive und Sehnsüchte? Geh mal dieses Gedankenexperiment für dich durch. Arbeitest du viel? Warum und wofür? Brauchst du das vielleicht, um Erfüllung zu finden in deinem Leben? So wie die Kinder in der Kindergeschichte, die jeder nach ihren Leistungen das erbringen wollten, um irgendwie zu beeindrucken? Die Frage ist, wer ist der König in meinem Herzen? Wir haben vorhin gehört, Jesus ist der König. Aber die zweite Frage ist, wer ist der König auf dem Thron deines Herzens? Und ich möchte eins sagen, da nehme ich jetzt mich selbst als Beispiel. Wie oft musste ich erkennen, dass auf dem Thron meines Herzens sehr oft andere Könige waren als Jesus Christus. Und wenn diese Könige mich plötzlich im Stich gelassen haben, weil man vielleicht von der Kritik vernichtet wurde und man irgendwie so gelächzt hat, dass man irgendwie akzeptiert ist oder so, du machst dich verletzlich. Aber das hat mir eins gezeigt, mir die Augen geöffnet, es war ein anderer König auf meinem Herzen, nämlich mein Ego. Mein Ego. Warum geht Jesus nach Jerusalem? Um der König zu werden. Aber es gibt andere Könige, die bereits sich ausgebreitet haben in unserem Leben. Aber wenn der König kommt, verändert er alles. Und wenn der König kommt, sagt er dir, kann ich einem Esel alle Angst wegnehmen? Und wenn ich das mit der Schöpfung machen kann, mit Steinen, die schreien, was kann ich mit einem verhärteten Stein machen, wo andere Könige in deinem Leben sitzen und sich ausbreiten? Ich kann dir die Angst nehmen. Ich mache das nicht mit Macht und Pomp, sondern Jesus Christus kommt auf einem Esel. Esel. Demütig, erniedrigend, Dornenkrone, ein Kreuz, mit seinem eigenen Tod am Kreuz. Jesus Christus befreit von diesen Königen, die auf unseren Herzen sitzen, von unserem Ego, von unserem Stolz. Und er befreit dich davon und möchte dich frei machen, dass du dem wahren König in deinem Leben begegnest. Manches Mal kann es sogar eine tödliche Religiosität sein. Denn wir wissen aus der Geschichte, die danach folgt, dass das Erste, was Jesus machte, nachdem er geweint hatte, er in den Tempel ging und den Tempel gereinigt hat von leblosen Gottesdiensten. Jesus spricht auch zu Menschen, die gläubig sind. Denn manches Mal kann es sein, dass wir zwar sagen, wir haben einen König, wir glauben an Jesus, aber es kann sein, dass das nur ein Lippenbekenntnis ist und es wird sich erst die Tage danach zeigen, was die Menschen gerufen haben oder auch was wir rufen. Und das weiß Jesus. Und deswegen kommt er zu uns und sagt, ich möchte dein König sein. Ich möchte abschließen. Wir haben heute gelernt, wer ist Jesus? Er ist der König, der diese Welt durch sein Leben und durch sein Sterben und seine Auferstehung wieder zurechtbringt. Warum kommt er nach Jerusalem? Weil er dir die Augen öffnen möchte, dass wenn er sich in dein Leben, wenn er die Zügel deines Lebens in die Hand nimmt, dass du dann befreit wirst von Angst nach jeglichem Selbstverwirklichungswahn und weil er dir endlich diesen Frieden schenkt, nach dem wir Menschen uns sehnen. Weil er dich von einer leblosen Religiosität befreien kann. Was mache ich daraus? Was nehme ich jetzt mit für mein Leben? Was hat das mit mir zu tun? Jesus hat einen gewaltigen Selbstanspruch. Er sagt nicht, ich bin ein König, sondern er sagt, er ist der König. Und für uns gläubige Menschen ist es so, wir haben ein gewisses Bild von Jesus und manchmal sagen wir, Jesus, das ist so mein Homie, ja? Mein Buddy, mein Freund. Und mein Freund, mit dem ich mich unterwegs, ja, Jesus ist, er ist dein Freund. Manchmal sagen wir, Jesus ist mein Helfer und er hilft mir, wenn ich ihn gerade brauche, ne? Rufe mich an, ihr kennt die Texte. Ja, Jesus ist dein Helfer. Manchmal sagen wir, Jesus ist vielleicht ein Heiler, ein Seelsorger. Ja, er ist es. Aber ich möchte eins sagen, er ist mehr. Er ist der König. Und wenn er der König ist, dann macht das einen Unterschied. Weil wenn er nur Freund, Bruder oder Hirte oder was auch immer wäre, dann wäre er der Anbetung nicht würdig. Oder betest du einen Helfer an, der dir manchmal beim hilft im Leben? Betest du ihn deswegen an? Oder einen Bruder, der dann und wann mal da ist? Nein. Was mich betrifft, ich habe eigentlich kein Interesse, meine Lebenszeit zu vergeuden für irgendeinen Mythos, von dem die Leute sagen, den finden wir so in der Bibel. Wenn das nämlich nicht wahr ist, wenn Jesus einer unter vielen ist, dann verschwenden wir hier eigentlich unsere Zeit. Dann ist es zwar ganz nett, dass wir so über ihn reden, aber wenn es stimmt, was Jesus gesagt hat, dass er der König ist der gesamten Welt und dass er gekommen ist nach Jerusalem, um durch seinen Tod und seine Auferstehung diese Welt, die gesamte Welt wieder zu heilen, Vergebung, Erlösung, wenn das wahr ist, dann kommst du nicht drum herum, irgendwann in deinem Leben eine Entscheidung zu treffen, was du damit tust, dass Jesus der König ist. Weil ich erinnere uns, es sitzen andere Könige automatisch auf dem Thron unseres Herzens. Das Problem ist, wir geben es nie zu. Was machen wir dann, wenn das wirklich wahr ist? Wir haben genau drei Möglichkeiten, sagt uns dieser Bibeltext. Entweder wir gehen mit den Jüngern, die Jesus begleiten, bis zum Kreuz nach der Auferstehung und die gute Nachricht in die Welt tragen, weil sie erlebt haben, wie Jesus ihre Angst nimmt. Oder zweitens, wir gehen mit den sogenannten Jüngern, die Mitläufer sind und Hosianna singen und danach kreuzigt ihn, weil sie nicht verstanden haben, wer Jesus ist und wofür er gekommen ist. Oder wir gehen mit den Dritten, mit den religiösen Frommen, die sagen, ich will dich nicht ertragen, Jesus. Du bist mir im Dornenauge für das, wie ich mein Leben mit Gott bisher gestaltet habe, also weg mit dir. Wie wirst du reagieren? Und hier ist Jesus und er reitet nach Jerusalem ein. Er lädt dich ein. Der König kommt. Ein christlicher Liedersinger, Schreiber und Sänger hat einmal folgende Strophen gedichtet. Alles wird sich beugen, wenn der König kommt, mit Anmut und Ehre den Raum betritt. Nichts hat mehr Bedeutung, als vor ihm niederknien, flehen, dass sein Feuer sich verbreitet. Macht auf die Tore für den Herrn, ebnet ihm die Wege. Macht auf die Tore für den Herrn. Hosianna, der König kommt. Der Einzug von Jesus nach Jerusalem stellt dich vor eine Entscheidung. Krönt mich oder tötet mich. Das Kreuz und die Auferstehung fordern dich heraus. Entweder ist es wahr, historischer Fakt, oder es ist die reinste Zeitverschwendung. Entweder du machst Jesus zum König deines Lebens oder du wirst dich selbst zum König machen. Entscheide dich, entweder oder. Es gibt hier keine Grauzone. Und Jesus sagt zu dir, lass mich einziehen in dein Leben. Wenn ich die Zügel deines Lebens in die Hand nehme, ich werde dich heilen. Ich werde dir Frieden schenken. Krönt mich. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.